Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ja, und heute wird es spicy und wild und wir starten gefährlich rein und zwar mit Fahrt versus Haftbefehl. Eine Schlägerei zwischen Rappern, von denen bisher kaum jemand etwas wusste. Danach sprechen wir über unseren Dauergast und zwar Mois. Diese Woche ist aber nicht unbedingt Mois der Aggressor in der Geschichte, sondern niemand anderes als Farid Bang. Der hat jetzt das Spielfeld betreten und teilt ordentlich gegen den geflüchteten YouTuber aus. Wie es dazu gekommen ist, das erfahrt ihr gleich. Danach schauen wir uns mal an, was denn der gute UFO361 gerade so macht. Er hat einerseits einen neuen Song released, aber es gibt trotzdem auch viel Verwirrung, denn er hat ein neues Signing und dieses Signing ist kein Deutschrapper. Und wenn wir schon über Signings von UFO sprechen, dann wollen wir auch mal kurz auf das Ex-Signing Data Love schauen und wie es bei ihm so läuft seit der Trennung von Stay High. Der TikToker El Denno hat eine besondere Mission und will Sido mit einem gemeinsamen Song zum Talahon machen. Und dieses sehr überraschende Deutschrap-Feature und wie es dazu gekommen ist, nehmen wir natürlich heute auch unter die Lupe. Und zu guter Letzt schauen wir uns eine spannende Statistik an, die die meistgestreamten Rapper aus Europa zeigt. Da können wir mal gucken, wie gut sich unsere deutschen Artists im internationalen Vergleich schlagen. Let's go.
Werbung.
Ja, der Sommer steht vor der Tür, also ist eigentlich schon komplett da und auch ich werde nach der Aufnahme noch ein bisschen rausgehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber gerade so im Sommer, wenn man den Tag über gearbeitet hat oder irgendwas gemacht hat, man ist manchmal so ein bisschen antriebslos, um abends nochmal Freunde zu treffen, feiern zu gehen, irgendwie raus, das schöne Wetter genießen. Und ich trinke dann immer ganz gerne ein Effect Energy, weil Effect hat die sogenannten Flavored Energies. Es gibt natürlich den klassischen Energy-Geschmack bei Effect, aber es gibt auch diese Flavors und diese Geschmacksrichtung gibt es einfach sonst nirgendwo. Es gibt Bubblegum, es gibt Coconut Blueberry, es gibt Grape Mint, sehr, sehr abgefahren, schmeckt so wie die Shisha-Traube Minze. Und meine zwei absoluten Favoriten sind aber Black Acai, schmeckt so ein bisschen wie dunkle Beeren, aber trotzdem auch so frisch, und Guava Massive. Das sagen wir seit Tag 1. Es ist so ein bisschen so tropische Früchte, bisschen wie man sich so eine verrückte Wassermelone vorstellt und wirklich ein absolut abgefahrener Geschmack. Aber gerade auch diese Variation, dass man so viele Geschmäcker zur Auswahl hat, das macht es eben, finde ich, zu einem guten Energy für den Sommer.
Ja, und da hat Effect jetzt auch noch einen draufgesetzt und die Limited Edition Strawberry Aprikol rausgebracht. Also Erdbeere und Aprikose gemixt, das habe ich auch sonst nirgendwo gesehen und ist jetzt halt einfach die perfekte Erfrischung für genau dieses Wetter, was wir gerade haben. Sommer in Deutschland, finally da. Also schaut mal, ob ihr das bei euch im Supermarkt bekommt. Und wenn nicht, dann checkt auf jeden Fall mal den 93 Shop, denn da gibt's alle Flavored Energy Sorten, die wir euch gerade vorgestellt haben, auf jeden Fall. Und wenn ihr den Newsletter abonniert, bekommt ihr sogar nochmal 10% auf eure Bestellung drauf. Also checkt mal die Shownotes ab, da ist der Link zum 93 Shop. Genießt mit den Effect Flavored Energy Sorten den Sommer. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wir machen ein bisschen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Dazu komme ich aber gleich noch mal ein bisschen genauer, denn wir haben ja letzte Woche sehr viel über AgroTV und halt die Fresse-Clips gesprochen. Unter anderem auch über einen halt die Fresse-Clip von Haftbefehl. Das spielt ein bisschen später in dieser Geschichte jetzt eine Rolle. Wir reisen nämlich zurück in das Jahr 2011, genauer gesagt an den 16. Dezember 2011. Da hat eine Clubshow von Haftbefehl, Alpagan, Automatik und Fahrt in Hechingen stattgefunden. Noch nie von dieser Stadt davor gehört, aber irgendwie spielt die eben bei dieser Geschichte eine große Rolle. Fahrt hat ja selbst einen Podcast mit PA Sports und die haben in der letzten Folge dann eine sehr brisante Geschichte erzählt. Und Sherwin, du hast gerade schon im Intro gesagt, so eigentlich wusste kaum jemand davon. PA Sports hat zwar gesagt, es ist so ein offenes Geheimnis in der Szene, aber ich hatte nie irgendwie Gerüchte in diese Richtung gehört, dass Fahrt und Haftbefehl sich mal geprügelt haben sollen, und zwar ziemlich heftig. Und jetzt berichte ich mal so ein bisschen, was Fahrt halt erzählt hat. Der hat nämlich von genau dem Tag, von dem ich gerade erzählt habe, der 16. Dezember 2011, hat er nämlich erzählt, dass es da im Rahmen dieses Auftritts im Vorfeld irgendwie Streit zwischen Alpagan und Haftbefehl gab. Die haben sich irgendwie in die Haare gekriegt, weil es sollte so Shoutouts oder sowas für dieses Event geben. Und dann sind die darüber irgendwie aneinander geraten und wollten halt beide da mit einer dicken Entourage kommen. Fahrt war auch am Start, ist aber irgendwie nur mit einem Kumpel gekommen. Und dann war er da, hat irgendwie mit Alpagan sich ein bisschen ausgetauscht. Und Alpagan meinte so, ja, jetzt kommt gleich Haftbefehl und so. Und ja, wollen die Stress und alles drum und dran. Und Fahrt meinte so, yo, ich klär das zwischen euch. Dann kam auch Haftbefehl und Fahrt meinte so, komm, wir gehen jetzt in den Raum. Die haben irgendwie zu dritt in einem Raum geredet, irgendwie 20 Minuten. Alpagan und Haftbefehl haben alle Probleme aus der Welt geschafft, also eigentlich alles gut. Und beim Rausgehen hat aber Haftbefehl anscheinend Fahrt einen Spruch gedrückt irgendwie. Sowas wie so, ja, du bist mir aber auch so einer oder irgendwas, was anscheinend gar nicht so gemeint war, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. Aber Fahrt hat das halt irgendwie ja so als so einen kleinen persönlichen Angriff halt gesehen. Ne? Dann waren anscheinend so alle Auftritte und später hat man dann halt noch getrunken irgendwie an der Bar. Fahrt war da auch, da war wirklich halt Deutschrap auch versammelt, ne? Also Sadik, Dümarok, Celo, Capo, Abdi, alle waren dabei, ne? Das war die ganze Frankfurter Entourage. Und Fahrt war auch mit den ganzen cool, der hat auch Haftbefehl davor schon ein paar Mal getroffen und eigentlich alles easy. Und irgendwie also hat anscheinend dann auch so im Nachhinein Dümarok so gesagt, war halt Fahrt so irgendwie ein bisschen sauer auf Haftbefehl wegen diesem ganzen Spruch und Haftbefehl meinte sowas, ja, Fahrt ist ja auch mein Bruder und Fahrt meinte sowas wie, nee, ich bin nicht dein Bruder und irgendwie war da halt so eine Spannung dann zwischen denen. Und irgendwann war es dann so, die saßen so an der Bar und Haftbefehl kam vorbei und hat irgendwie, sind die dann so ein bisschen aneinander geraten. Haftbefehl hat dann gesagt so, ey, im Ruhrpott sagt man auch, dass du gar kein Street-Rapper bist, so, du bist gar nicht Straße. Und Fahrt meinte dann so zu Haftbefehl so, ja, und was ist, wenn ich nicht Straße bin, was ist dann so? Und Haftbefehl hat halt darauf irgendwie sowas gesagt wie, ey, wenn du so ein Faker bist und wenn du sowas rappst, dann bist du halt ein Bastard. Und dann hat Fahrt so einen Barhocker genommen und einfach auf Haftbefehl draufgeschmissen und es ist halt direkt eskaliert, weil Fahrt war ja alleine da, das waren nur Frankfurter, direkt Fäuste geflogen, irgendwie, ich glaube, seine Nase war gebrochen, alles voller Blut und sowas, dann haben irgendwie Sadik und Dümarok ihn da rausgezogen, Sadik ist mit Fahrt auch irgendwie dann auf Toilette gewesen, damit die irgendwie wieder sein Gesicht fixen und alles sauber machen und alles drum und dran und Fahrt meinte, er hat ab da dann auch einen brutalen Filmriss und irgendwann an diesem Abend ist er aber dann mit Haftbefehl plötzlich in einem Hotelzimmer gewesen und der hat nicht locker gelassen, der war immer noch halt so, ne, du hast auch dann so einmal kassiert so und das so, der wollte irgendwie Haftbefehl das noch heimzahlen und hat dann halt irgendwie ein bisschen provoziert, dass die raus auf diesen Gang gegangen sind im Hotel und dann dachte er, okay, und jetzt hat er ihn und plötzlich ist irgendwie eine andere Hotelzimmertür aufgegangen und Fahrt hat es so geil erzählt und jetzt komme ich mich so ein bisschen Full-Circle-Moment mit der letzten Folge, wo wir über halt die Fresse gesprochen haben, denn da ist jemand aus der Hotelzimmertür rausgekommen und zwar Fahrt hat ihn beschrieben als den Albaner, der eben da mit dieser fetten Waffe auch in diesem Halt die Fresse Musikvideo ist und Chief Janone so in die Kamera schreit und der hat irgendwie Ringe an der Hand gehabt und hat halt Fahrt komplett irgendwie damit demoliert und Fahrt hat zum zweiten Mal an diesem Abend halt übelst auf die Fresse bekommen und hatte auch wieder einen Schutzengel dabei. Celo hat ihn dann irgendwie gepackt, mit aufs Hotel, mit in ein anderes Zimmer geschleift und Haftbefehl und der Albaner haben draußen an die Tür geklopft und Fahrt dachte, ey, was passiert jetzt und ist dann aber irgendwie in diesem Hotelzimmer eingeschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht und einfach komplett wilde Geschichte, was da abgeht.
Es ist wirklich so wild, weil es sind so viele Sachen, auf die wir gleich eingehen müssen. Erstmal so, was ist das bitte für ein mieser Filmriss, dass du so Fahrt und Haftbefehl kriegen sich so in die Haare, dass Fahrt so Barhocker schmeißt, alle ganze Entourage geht so auf Fahrt drauf und Haftbefehl und dann so Filmriss, Fahrt ist mit Haftbefehl im Hotel. So, was ist das für ein Filmriss?
Ja, darum ging es dann auch bei denen. Und zwar, Fahrt war nicht mal in diesem Hotel. Also er meinte so, also der war in einem anderen Hotel eigentlich untergebracht und war aber mit diesen ganzen Frankfurtern dann dort und einfach komplett durch. Also ich frage mich auch, was da so, also weißt du so, die haben sich ja da gekloppt an der Bar. Und dass dann nicht irgendwie sowas war, okay, Fahrt geht jetzt nach Hause, sondern der hat immer noch mit denen gechillt, weil der auch mit Teilen von denen cool war eigentlich, ne? Aber halt einfach so dieses so, ja, immer wieder halt gepöbelt und so, ey, viel zu arg.
Auch so, weißt du, stell dir mal vor, dann ist er so mit Haftbefehl, sagt so, komm, wir gehen vor die Tür, wir klären das jetzt. Und dann wollen die gerade loslegen, auf einmal so, Tür 1 geht auf, dieser Albaner mit diesem Raketenwerfer kommt, haut Fahrt eine rein, so Haftbefehl geht auch drauf und so kurz danach so Tür 2 geht auf, Celo kommt raus und sieht den so in sein Zimmer. Das ist so, ey, das hört sich so an wie ein Film oder so.
Mega. Vater dann auch erzählt, der war halt am nächsten Tag irgendwie immer noch mega hinüber natürlich so und ist dann runter, hat sich irgendwie ein Taxi gerufen und als er in der Bar war, hat er irgendwie gesehen, dass da so Abdi noch war und irgendwie Stress mit den Leuten aus dem Hotel hatte, mega Stress mit denen, auch kompletten Film anscheinend gefahren und dann aber auch noch andere von den Frankfurtern da war und Fahrt nochmal gepöbelt hat und die einfach so, ey, komm, halt die Fresse, fahr jetzt einfach so. Also zu arg, ich glaube, dieses Hotel in Hechingen ist auf jeden Fall auch für immer verstört.
Ich finde diese ganze Story eh so wild, weil, guck mal, da war ja so wirklich so halb Deutschrap versammelt. Also so Celo, Abdi, Dümerok, Sadik, alle möglichen Capo, dann diese ganze Truppe aus dem HDF-Video von Haftbefehl hier so. Und irgendwie ist es nie groß rausgekommen. Also so PA Sports meint ja in deren Podcast so, das ist so ein Geheimnis, was halb Deutschrap weiß, irgendwie so. Ich wusste davon nichts. Es gibt ja andere Gerüchte bei Rappern irgendwie, wo man das eher weiß, aber so davon habe ich noch nie was gehört. Was mich auch krass überrascht hat, also Haftbefehl ist ja übel der Riese, das weiß man ja. Ich glaube, der ist irgendwie über 1,90 groß. Und ich dachte aber immer so, Fahrt wäre so relativ klein. Ich weiß nicht warum, ich habe den nie in echt gesehen, ja. Und dann in dem Interview hat Fahrt aber auch so erzählt, so, ja, früher war halt auch so voll der Schlägertyp, weil er ist halt so dünn, aber voll groß und flink so. Und irgendwie hat auch irgendeine Zahl gesagt, so 1,87 oder irgendwas. Ich bringe jetzt die Zahlen so ein bisschen durcheinander, aber so fast so groß wie Haftbefehl. So, das hat mich auch übel verwundert, dass Fahrt auch so ein Riese ist. Also ich wäre trotzdem nicht bei Haftbefehl draufgegangen. Der ist so einer der letzten Rapper, die ich so angreifen würde, weißt du. Aber trotzdem, also dass er zumindest so diese Körpergröße hat, hat mich überrascht.
Ja, doch, nee, ich hatte schon ein bisschen auf dem Schirm. Fahrt war ja auch bei uns im Interview und da hatten wir auch Postings dazu gemacht und er hat auch so irgendwie ein Fotoshooting, wo er halt so einen Mantel anhat und da sieht man es irgendwie auch, dass er relativ groß auch ist und halt auch irgendwie erzählt hat dann, ne, mit dem, im Austausch mit PA Sports halt so, ey, keine Ahnung, ne, damals hat Fahrt genauso auf anderen Veranstaltungen, wenn das so, er war ja auch Battle-Rapper und so und hat halt auch Stress gemacht, ne, und sich auch mal welche rausgepickt und sowas, deswegen hat er es nie so gesehen, von wegen so, oh, wie schlimm, dass er jetzt halt mal auf die Fresse bekommen hat, so, ne. So, weil, keine Ahnung, ich glaube, was du sagst, es ist wirklich verwunderlich, dass das halt nicht irgendwie groß rum erzählt wurde, wenn so viele Leute da auch am Start sind, aber weil das halt auch so diese Frankfurter Rap-Szene, also es waren ja dann alles Frankfurter, die da waren, außer Fahrt, die sind halt auch irgendwie, glaube ich, sehr krass auf diesem Film so, ey, es geht nicht darum, Leute zu dissen, um groß rauszukommen, weißt du so, oder um viel fitner zu machen, also gerade so Celo, Abdi, Haftbefehl, die sind ja wirklich einfach durch ihren Slang hochgekommen. So, einfach weil die sowas Neues geebnet haben und jetzt nicht so wie eine, ja, wie die Rapper davor oder danach, dass es halt sehr viel darum ging, um Name-Dropping und dadurch halt irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, du hast eben auch schon Farid Bang angesprochen und mit Farid Bang machen wir jetzt auch weiter. Wir kommen nämlich jetzt zu unserem nächsten Thema und zwar alles rund um Mois. Diese Woche können wir mal ein viel schnelleres Update geben. Die Wochen davor habe ich ja immer wiederholt, was ist passiert und sowas. Jetzt kann man es recht kurz halten. Und zwar, es sind nach wie vor alle Accounts von Mois gesperrt. Er macht sich zwar dauernd wieder neue, kleinere Accounts, aber soweit ich das jetzt so sehen konnte, ist er nur noch irgendwie auf Twitter, glaube ich, unterwegs, aber da jetzt auch nicht so krass. Und neuerdings auf Rumble. Rumble hat mir erstmal gar nichts gesagt. Ist sowas wie YouTube, aber laut eigener Aussage immune to cancel culture, also wahrscheinlich so ein bisschen wie Twitter, dass da einfach nichts gelöscht wird und quasi jeder alles sagen kann, was er will. Aber kommen wir mal direkt zum Kern des Themas und zwar Mois versus Farid. Wie sind die beiden überhaupt aneinander geraten? Also Mois hat ja schon die ganze Zeit in seinen Warnvideos und was er da so veröffentlicht hat, immer mal wieder Farid Bang erwähnt. Manchmal wirklich nur so kurz als so Randnotiz. Ich erinnere mich an dieses eine Interview und dann hat er einfach mal so, ne, einfach so mehrere Namen erzählt, sagt, die sind auch alle mit dabei, Kollege Farid Bang, dies, das, jenes und sowas. Und dann später aber immer mehr. Also ich erinnere mich auch noch an eine Story von ihm, da hatte Mois dann ein Bild von Farid Bang und anscheinend von Farid Bangs Mutter gepostet, wie die beiden im Auto sitzen. Und ich habe dieses Originalbild aus der Story von Mois nicht mehr gefunden. Ich weiß aber noch, da war auch irgend so eine wilde Caption dabei, irgendwie mit so, Farid, wie kann es sein, dass du deine Mutter irgendwas im Bahnhofsviertel mit Drogen, irgendwie so diese Richtung war das, also sowas ganz Wildes. Und ich glaube, damit hat er dann auch wirklich so eine Linie überschritten. Das war das, was ich letzte Woche noch sagen wollte, habe ich nur gesagt, habe ich vergessen. Irgendjemand, gegen den hat Mois noch geschossen und das war eben Farid Bang. So, jetzt wird es diese Woche relevant und das war der Post, von dem ich letzte Woche noch berichten wollte. So, also, das war der Stand, das hat Mois gemacht. Dann kam es jetzt zu dem Boxkampf zwischen Bösemann und Dudi, also auch so ein TikToker, Influencer, whatever, ja. Bösemann hat diesen Kampf verloren, irgendwann haben sie dann das Handtuch geworfen, also quasi ein technisches Knockout und daraufhin, weil Bösemann diesen Kampf verloren hat und Farid und Bösemann ja auch einen wilden Beef haben, wir erinnern uns daran, als Bösemann vor der Tür von Farid stand, geklingelt hat, geschrien hat und so weiter. So, und jetzt hat Bösemann den Kampf verloren und daraufhin hat sich Farid krass über Bösemann lustig gemacht. Er ist dann extra an dem Abend noch feiern gegangen im Club, hatte dann auch ein Handtuch mitgenommen, was quasi dieses Handtuchwerfen demonstrieren sollte und hat sich dann auch mit Dudi gezeigt und ist auch mit diesem Dudi auf TikTok live gegangen. Hauptsächlich, um gegen Bösemann zu schießen, aber in diesem TikTok hat Dudi Farid dann auch nach Mois gefragt und gemeint, hey, wie stehst du denn dazu? Dann ist Farid aber sehr schnell raus, hat gemeint, ey, ich muss los, ne, ich will mich dazu jetzt nicht so äußern, aber hat auch sowas angedeutet wie so, da kommt noch was, warte mal ab. Und danach hat Farid dann wirklich aufgedreht und ist jetzt ebenfalls mit Strohhut und englisch sprechendem Content auf seiner Insta-Story unterwegs, teilweise auch auf TikTok, nennt Mois seinen Sohn und ja, beleidigt ihn, nimmt ihn hops, wie auch immer, spricht in bekannter Farid Bang-Manier über Mois, über dessen Mutter. Und es gab dann eben auch eine Story, die so ein bisschen ernster war. Also ne, alle, also die war auch auf Englisch, auch mit diesem Strohhut, aber die war so ein bisschen, kam so rüber, als ob Farid gerade eine ernste Geschichte erzählt. Und zwar hat er da also erzählt, dass er sich mit Mois getroffen haben soll. Und Mois ihn dann gefragt haben soll, ob Farid nicht mit seiner Frau schlafen möchte. Und so wie Farid das erzählt hatte, soll das eine ernste Frage von Mois gewesen sein. Und Farid meinte dann aber so, hä, nee? Und dann meinte Mois so, ah, nee, es war nur ein Joke. Ja, so war die Geschichte von Farid. Und ja, so, seitdem ist der Kampf eröffnet sozusagen. Mois schießt die ganze Zeit zurück, sagt zu Farid, ey, wenn ich dich irgendwann in die Finger krieg, egal ob jetzt oder in 15 Jahren, so, pass auf dich auf. Und hat Farid jetzt auch letztendlich zu einem Boxkampf rausgefordert.
Yes, das Thema Mois war wirklich dann letzte Woche am Abklingen, hat man das Gefühl gehabt. Auch dadurch, dass halt seine großen Accounts weg waren und dass da auch ja, einfach nicht mehr so viel Neues kam. Wir haben ja zum Beispiel letzte Woche in der Podcast-Folge hatte ich noch ein Video erwähnt, was kommen soll, was Mois irgendwie über 2 Tage angekündigt hat. Das ist dann während der Aufnahme auch tatsächlich erschienen auf YouTube irgendwie über 1 Stunde auch, aber da ist auch nichts bei rumgekommen. San Diego hatte dann einen Ausschnitt aus diesem Video in seiner Story drin, wo man irgendwie anscheinend halt so gesehen hat, dass Mois so ein weißer Krümel aus der Nase fällt, also in Richtung von, okay, Mois ist halt mies auf Drugs die ganze Zeit. Und es ist eigentlich nicht mehr viel passiert und Farid Bang hat das Ganze jetzt aber fast wieder ein bisschen wiederbelebt, den Fokus auch darauf. Und macht's natürlich unterhaltsam, wie man ihn kennt, ne? Mois, sein verlorener Sohn, und zieht Mois damit auf, dass er halt obdachlos sei und kritisiert ihn halt auch für den Content, den er halt vor ein paar Jahren gemacht hat, wo er halt dann immer zu Obdachlosen hingegangen ist, hier, ich kaufe dir das und das, aber dafür bist du jetzt Teil von meinem Content, und das darauf aufgebaut hat und halt zusätzlich auch, dass Mois jetzt die ganze Zeit seinen Fans, von seinen Followern Spenden annimmt, um sich irgendwie über Wasser zu halten, weil es ist ja auch tatsächlich so, wie kann Mois gerade Geld verdienen mit seinen Videos, ne? Also er gibt keine Einkommensquelle, seine Kanäle werden immer wieder gesperrt und Mois reist aber gerade durch Italien rum. Ich glaube, im Moment ist er in Rom.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, vor allem weil Mois, also der hat ja bestimmt noch irgendwie Cash-Reserven, ne? Der hat ja viel verdient und so, aber Mois hat ja jetzt nicht so irgendwie ein Unternehmen oder was weiß ich, wo so dauernd Geld reinkommt. Das heißt, er ist wirklich auf diese Spendengelder angewiesen. Und so wie es aussieht, zumindest das, was man in seinen Stories sieht, lebt er jetzt nicht so das bescheidene Leben. Also klar macht Farid sich darüber lustig, weil da irgendwie so Bilder aufgetaucht sind, wo Mois irgendwie an einem Bahnhof auf dem Boden sitzt irgendwie und so, ne? Aber an sich ist Mois da schon jeden Abend irgendwie gut essen und in schönen Hotels.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber er kriegt auch, also das, was er zeigt, sieht so aus, als würde er richtig viele Spenden halt auch bekommen und auch Bitcoin spenden und alles drum und dran.
Ja.
Ja, und weil du gerade auch noch die Story, die Farid Bang rausgehauen hat, angesprochen hast, ne, mit der Ex-Frau von Mois, also das war anscheinend irgendwie vor ein paar Jahren, dass das halt stattgefunden ist und Farid und Mois eigentlich kein großes Problem miteinander hatten und dann Mois halt ihn, ja, irgendwie, keine Ahnung, halt gefragt hat, ob man sich treffen kann und dann ist das passiert, danach hat Farid Bang gesagt, auch 100% True Story, dadurch, dass er das Ganze halt auch auf Englisch erzählt hat, weiß man nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich halt so gewesen sein soll oder ob das halt so Teil von ja, dieser Comedy-Show, sag ich mal, die Farid Bang da jetzt gerade abzieht ist und er gerade vielleicht auch versucht, Mois mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, weil Mois ja auch die ganze Zeit irgendwelche wilden Sachen über Leute erzählt. Ich habe mir auch gedacht, ne, Farid, also wenn diese ganze Geschichte mit Eckhard Schmitz, die ja auch Bösemann da in den Raum gebracht hat und dass Farid Bang angeblich damals auf den Strich gegangen ist und so weiter, wenn das stimmen sollte, was ja auch Mois befeuert, und es da irgendwie Beweise für geben sollte, dann würde ja ein Farid Bang jetzt nicht das Risiko eingehen, bei so jemanden wie Mois, der gerade unberechenbar ist und gerade eh gegen ihn schießt, da jetzt wirklich noch in die Öffentlichkeit zu gehen und sich lustig über Mois zu machen, oder? Habe ich mir so irgendwie gedacht.
Es ist aber trotzdem auch immer noch dieser Punkt, den haben wir letzte Woche auch angesprochen. Guck mal, das ist so ein Kampf zwischen so Leuten, die übel viel Reichweite haben. Und man weiß nie, wer im Hintergrund noch irgendwie Infos über irgendwen hat. Also es kann ja sein, dass irgendjemand, der zum Beispiel jetzt mal mit Farid Bang vor 15 Jahren irgendwas gemacht hat, den hat Farid komplett aus den Augen verloren, der riecht jetzt seine Chance, weil zum ersten Mal jemand da ist, der wirklich so von nichts zurückhält, der jede Information irgendwie benutzt und gibt die dann so an Mois oder so. Weißt du, also man weiß nie, was da so passiert. Und oft ist es ja auch so, ich meine, es muss nicht nur um Farid Bang gehen. Also Farid und Mois sind jetzt so diese zwei Hauptakteure in diesem Beef. Aber oft sind ja auch die drumherum, die darunter leiden. Zum Beispiel wird jetzt auch Kollega wieder sehr stark mit reingezogen. Da hat ja Mois.
Aber ganz kurz eine Sache dazu, weil du es gerade sagst. Genau deswegen meine ich ja, wenn da wirklich was dran ist an dieser Geschichte und Farid weiß, dass das sozusagen er damals so auf dem Strich gegangen ist oder sowas,
okay,
dann wüsste er ja jetzt, dass da eine Gefahr lauern könnte, dass halt irgendwer jetzt Mois mit Informationen darüber füttert und mit Beweisen, dann wäre er jetzt nicht so dumm und würde in die Offensive gehen gegen Mois, denke ich, sondern würde sich eher zurückhalten.
Ja, okay, true. Aber auch dieses ganze Eckhard Schmitz-Thema, ne, das wurde ja so von Bösemann so breit getreten, der sich ja, wie wir wissen, mit Mois auch solidarisiert hat. Und Bösemann hat ja vor einiger Zeit noch gesagt, der Grund für Kollegas Karriereende, das wollte ich gerade sagen, dass Kollega da so mit reingezogen wird, ja, der Grund für Kollegas Karriereende ist ja laut Bösemann ein tödlicher Virus. Mehr wusste man nicht, ja. Und jetzt hat auch Mois da noch was rangehängt und hat gesagt, dass Kollega anscheinend an AIDS erkrankt sei, also wirklich hat absolut keinen Wahrheitsgehalt, den wir irgendwie bestätigen können oder sowas, ja. Und auch, dass Kollega angeblich impotent sei. Und das pusht er jetzt auch gegenüber Farid Bang, warum auch immer, weil er sagt, dass Kollega seit 13 Jahren verheiratet wäre, aber immer noch keine Kinder habe und das wäre so der Beweis und bla bla bla, so ein Scheiß. Was ich nur damit sagen will, ist, Kollega hält sich ja eigentlich so voll zurück, der will so seine Ruhe haben mit seiner Frau, wie wir jetzt erfahren haben, einfach nur chillen und der wird jetzt auch so voll mit reingezogen in diesen Beef oder bekommt halt einfach viel ab, weil zum Beispiel für jemanden wie Mois, wenn bei Farid nichts mehr zu zerstören ist, dann nimmt man halt das Umfeld von Farid mit rein, um ihm weiter zu schaden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja, vielleicht ist dann Mois der Grund für JBG4. Ich weiß es nicht genau. Mal schauen. Man merkt halt auch, ne, so, du hast gesagt, ne, Farid Bang hat auch dieses Foto aufgegriffen, wo Mois halt auf dem Boden sitzt an so einem Bahnhof und dann hat Mois tut ja die ganze Zeit so, als würde er alle spielen und als wären alles so Marionetten und wären alle in die Falle getappt und so auch bei dieser Geschichte war es dann irgendwie so, ja Farid, du bist in die Falle getappt und dann hat er ein Video gezeigt, wie er davor irgendwie iPad gekauft hat und im Apple Store einkaufen war und auch so dem Mädchen, mit dem er da zu dem Zeitpunkt unterwegs war und die ihn filmt, irgendwie, glaube ich, auch so AirPods schenkt und so sagt, so, ich weiß nicht, ob ich dich jemals wiedersehen werde, aber hier, bitteschön. Aber so, dann dachte ich so, okay, und wo ist jetzt so dieses in die Falle tappen? So, das hat sich dann so angehört, als hätte er dieses Foto inszeniert irgendwie, ne? Aber da kam dann auch nichts, sondern das Foto wurde halt trotzdem random aufgenommen und er saß da halt wirklich auf dem Boden. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, ne? Aber so, da merkt man auch, wie angegriffen Mois einfach ist in seiner Ehre und sowas und wie ihn dieses verletzt, so dass Farid Bang halt sich jetzt über ihn lustig macht und so von wegen, ja, hier, du Obdachloser, bla bla bla, ne? Mhm. Und Mois so probiert irgendwie dann daraus halt so Stricke zu ziehen, wie von wegen, du bist jetzt in die Falle getappt, weil du postest so ein Foto, aber eigentlich habe ich mir gerade zu dem Zeitpunkt ein iPad gekauft und sowas. Heißt es ist ja auch nicht so von Farid so 100% ernst gemeint, dieses so, ey, natürlich nicht, ne? Also ist ja nicht so, Farid macht daraus ja gerade ein Spiel so von wegen, ey, wo ist mein obdachloser Sohn und sowas und übertreibt damit halt und macht sich darüber lustig, dass Mois halt irgendwie seit paar Wochen die gleiche Hose angeblich anhat und Mois platzt darauf halt richtig und man merkt es ja die ganze Zeit, wie wichtig Mois auch dieses ganze Follower-Game ist und so, ne? Und dann irgendwie Mois auch so, ja, aber jetzt machst du umsonst Promo für meinen Song, so, weil ich poste jetzt die ganze Zeit meinen Song, deine ganzen Streams sind gekauft und dies und das, du hast noch nie gute Musik gemacht und sein Song hat dann irgendwie so 2000 Streams oder sowas nach so ein paar Stunden. Also weißt du so, ich weiß nicht, da merkt man richtig, in welche, dass Mois so in seiner eigenen Welt lebt und wie verletzt der gerade ist.
Ja, ich meine, nach wie vor muss man auch ehrlicherweise sagen, also ich, der hat wahrscheinlich eine Psychose, ne? Also was, wenn man auch mal, wenn man sich mal diese Videos anguckt, der hat jetzt ein neues Video gepostet, wo es irgendwie am Anfang redet er darüber, warum schwule Pärchen keine Kinder adoptieren sollten. Und dann geht es irgendwie darum, dass er seine Frau geschlagen hat, aber dann sagt er doch, er hätte sie doch nicht geschlagen. Und es ist so, also weißt du, über, also was ist das für eine Struktur von einem Video? Weißt du, so, es ist so komplett wir einfach alles, was da rauskommt. Deswegen, ja, also ich glaube, der, ja.
Weißt du, woran der mich erinnert? Hm? Oder an was mich das brutalste erinnert? An J-Love, an Julian Williams.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Wir haben auch im Podcast darüber schon geredet. Übertrieben krasser Sänger, war in den 2000er Jahren übel am Start, hat danach mit ultra viel Deutschrappern auch Features gemacht, hat immer die Hook gesungen, also mit einem Bushido, mit einem Farid Bang auch und hat irgendwie vor paar Jahren dann teilweise irgendwie Stress mit Arafat auch gehabt. Das ist dann auch jetzt auf TikTok ist er dann in den letzten Jahren live gekommen und ich weiß gar nicht, wie es gerade um ihn steht, aber es gab so eine Zeit, ey, das war einfach heftig. Da wurden immer so von seinen Streams auch so Ausschnitte dann auf YouTube hochgeladen. Aber das war so eine Zeit vor TikTok auch. Und bei dem war das genauso. Der hat so in seinen Videos so gedacht, so er wäre der krasseste und alle würden ihm Geld schulden, weil er hat alle Fame gemacht und hat so von sich gedacht, er wäre der heftigste Superstar. Und hat auch so diese Gedankensprünge ganz heftig gehabt. Und so erinnert, also daran erinnert mich Mois jetzt auch krass.
Stimmt, stimmt. Ja, eine Sache, die man allerdings, ein Argument, was Mois gebracht hat, wo ich sage, stimmt schon auch ein bisschen, ist es so, Farid hat wirklich gewartet, bis Mois so alle großen Accounts gesperrt wurden, weil so er hätte auch früher reingehen können sozusagen und jetzt, wo Mois quasi nicht mehr richtig antworten kann, also über seine Story, die er immer hunderttausende Views hatte oder sowas, so jetzt ist Farid reingegangen, jetzt, wo so nicht mehr viel Gegenwind zu erwarten ist, außer über fünf Ecken irgendwie so. Aber ja,
true. Ja. Und man muss ja auch sagen, dass nicht alle so tief drin sind wie wir. Und Mois hat ja irgendwie über 1 Million zumindest auf Instagram schon gehabt und auf seinen anderen Channels auch richtig viele. Das heißt, Leute, die sich halt nur so halb damit beschäftigen, die suchen ja jetzt nicht nach den Mois TikTok-Accounts oder sowas, um noch mitzubekommen, was Mois dagegen macht. Und Farid hat das wahrscheinlich schon sehr bewusst rausgezögert, weil sonst kommt halt sehr viel Gegenwind plötzlich gegen ihn und sein Profil auf Instagram wird auch von Hasskommentaren geflutet und sowas, so wie halt auch jetzt vor kurzem dann San Diego, ich glaube, der bekommt bestimmt auch Heft oder hat durch diese ganze Sache auch so einen bleibenden Image-Schaden jetzt erlitten, also.
Ja, ja. Noch eine letzte witzige Sache, und zwar Mois hat jetzt seine Todesliste veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber kennst du Death Note? Diese Serie? Also da ist ja dieser Schuljunge, der so eine Art Tagebuch hat und alle Namen, die er da reinschreibt, die sterben dann sozusagen. Und so eine Liste hat Mois jetzt auch veröffentlicht und Farid hat auch geschafft, an erster Stelle auf dieser Liste zu stehen. Nach Farid kommt dann direkt der eben erwähnte Kollege, der da jetzt so voll mit reingezogen wurde, gefolgt von San Diego, der erst an dritter Stelle ist, danach Shirin David, die ja eigentlich gefeiert wurde von ihm, jetzt aber dadurch, dass sie sich mit Anis solidarisiert hat, auf den vierten Platz seiner Todesliste gerutscht ist. Gefolgt von Nemo. Ich weiß nicht, ob er damit Memo-Rap-Check meint oder Nemo, kenne ich nicht, weiß nicht, wer das ist. Der Fisch Nemo? Und dann kommt noch Montana Black an letzter Stelle. Also das ist so seine Todesliste geschrieben, are the first one on my list. Also.
Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht bei Mois und Farid Bang. Also Mois hat ja schon gesagt, er will einen Boxkampf machen und hier auch ohne Dopingtest davor, weil er wird eh auf allen möglichen Sachen drauf sein, aber er will Farid Bang finden. Und ich glaube, Farid Bang geht's natürlich auch gegen den Strich, dass da Mois halt die ganze Zeit so Ansagen gegen ihn macht und da ist schon sehr viel Hass. Aber ich weiß nicht, ob die sich irgendwann nochmal gegenüberstehen.
Was glaubst du, wer würde gewinnen? Wenn jetzt also Mois aktuelle Form auch so auf, was weiß ich was, Farid so aktuelle Form.
Ey, also wenn ich mir so die beiden so einfach bildlich vorstelle, dann ist halt Farid Bang für mich irgendwie so 1000-mal kräftiger an sich. Aber Mois ist anscheinend an sich schon auch gut durchtrainiert, aber halt insgesamt einfach ein bisschen dünner. Und ja, unberechenbar halt aber auch, ne? Ja. Also das muss man dazu sagen, das ist schon, und ich glaube halt, bei dem sitzt der Stachel tiefer als jetzt bei einem Farid Bang, also bei Mois ist, glaube ich, der würde wahrscheinlich an Farid alles rauslassen, was ihm im letzten Jahr passiert ist,
ja.
So ungefähr.
Stimmt, ja, true.
Was glaubst du?
Ich glaube auch ehrlich irgendwie ein Mois, ich weiß nicht, also plus dieses so, er will keinen Dopingtest, weil er eh auf allem ist, ne? Also so dann, keine Ahnung, was der davor nehmen kann, um dann noch so seine Leistung zu steigern.
Aber ich glaube auch irgendwie kann ich mir, so wenn ich mir vorstelle, okay, jeder hat so einen Schlag frei, dann würde ich eher glauben, dass ein Mois auf dem Boden liegen würde danach als Farid.
Okay, ja, gut. Aber so läuft's ja nicht ab. Aber ja. Und Farid hat ja nicht mal den Kampf verneint, sondern das einzige offizielle Statement, was wir seitens Farid Bang haben, ist, dass er gesagt hat, er würde den Kampf machen, wenn Mois davor duschen würde. Also...
Sollte machbar sein eigentlich, in den Hotels, in denen Mois da gerade residiert.
Alright, ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Thema, aber bevor wir zu dem nächsten Thema kommen, gib mir doch mal einen kurzen Part, Lennart.
Okay, ich gebe dir ein Part, Schlägerei zwischen Hafti und Fahd und der Farid macht gerade auf den Mois Jagd, UFO droppt und ich gebe dir einen Rat, folg dem Podcast, denn dann bist du nächste Woche wieder am Start.
Yo, geil. Alle Themen mit eingebunden, außer Sido und was wir hier mit den Spotify-Rappern noch haben.
Genau, weil ich wusste ja, an welcher Stelle wir das mit dem Folgen machen und deswegen habe ich die noch rausgelassen. Und UFO kommen wir ja jetzt dazu, deswegen war das quasi die Überleitung dazu.
Yes, sehr, sehr gut. Ja, genau, kommen wir mal zu UFO. Was macht UFO eigentlich? Also, wenn ich mich so daran zurückerinnere, so wann wir über UFO gesprochen haben in letzter Zeit, ne, das war diese wilde Verwandlung, wo alles so Rage war, ganz düster, ganz irgendwie Satanismus-Vorwürfe hier und da und sowas. Und jetzt hat UFO aber irgendwie so eine kleine Verwandlung durchgemacht und seine Liebe für Japan entdeckt. Die hatte er schon davor, aber die ist jetzt gerade nochmal richtig heftig aufgeblüht. Von dem, was man durch seine Storys sieht, hält er sich auch fast nur noch dort auf. Also gefühlt in den letzten Monaten war er nur einmal kurz in Deutschland und zwar jetzt für die Festivals und ist dann direkt aber danach wieder zurück nach Japan geflogen. Und jetzt hat UFO einen Move gebracht, der wirklich viele überrascht hat. Und zwar hat er ein neues Signing bei seinem Label Stay High angekündigt. Und dieses Signing ist der japanische Rapper Kohai oder Kohei. Also kein Deutschrapper, ein japanischer Artist. Und ja, irgendwie einerseits macht es Sinn, wenn man so UFOs Transformation anguckt und sein ganzer Umzug nach Japan und so. Andererseits stellt sich halt jetzt auch die Frage, was bedeutet das für die musikalische Zukunft von UFO? Wird der jetzt so mehr in Japan stattfinden? Ist sein Plan, mehr dort zu sein, japanische Musik zu machen? Und jetzt hat UFO kurz nach dem Signing auch noch einen Song veröffentlicht. Und zu Beginn und im Ende von diesem Song spricht er mit seinem neuen Signing Kohai aber auf Japanisch. Also auch UFO spricht Japanisch. Und ja, wir können ja mal kurz in den Song reinhören, damit wir alle wissen, wo sich musikalisch UFO gerade so, ne, wo der gerade so stattfindet, was gerade so der Vibe ist. Und dann sprechen wir über, was das neue Signing so bedeutet. Also, hier ist UFO mit seinem neuen Song Denkt zu viel nach.
Lösch alle Pics, ja, lösch alle Chats, trotzdem vergisst du uns nicht, niemand. Deine Seele ist schwarz, schwarz so wie meine Fits, ja, ich bete jeden Tag, hoffe, dass Gott uns vergibt. Ich weiß, dass du nicht schlafen kannst, du denkst an uns die ganze Nacht, bitte sei nicht abgefahren, sag, was hab ich falsch gemacht. Ich denk zu viel nach, ich frag mich, ob du's noch willst. Ich denk zu viel nach, was ist, wenn du mich vergisst? Du weißt, dass ich allein bin, ich finde keinen Schlaf.
Ja, UFO mit der neuen Single Denkt zu viel nach, und ich habe gesehen, dass auch viele Fans, als jetzt so vor eine Woche vor dem Song so dieses Signing veröffentlicht wurde und bekannt gegeben wurde, dass viele dachten so, ey, der kommt da auch mit auf den Song drauf. Am Ende war es aber nur so, ne, im Musikvideo sieht man ihn, man sieht auch oder hört auch, wie UFO mit ihm Japanisch spricht. Das heißt, vielleicht plant UFO da wirklich irgendwie dauerhaft dann auch im asiatischen Markt anzugreifen. Du hast schon darüber gesprochen, ne, dass UFO jetzt so letztes Jahr und am Anfang des Jahres ja auch sein Rage-Mixtape rausgebracht hat, wo aber eben auch ein paar ruhige Nummern dabei waren, wie zum Beispiel Match und Traum. Und tatsächlich erinnert mich jetzt dieses Lied auch von der Richtung daran ein bisschen an die Lieder.
Ja, finde ich auch. Aber ich muss sagen, es ist, finde ich, sogar noch mal so eins schöner. Und mir taugt's wirklich sehr. Also auch wenn es so, ja, es ist voll auf dieses Sample von Roxette, Listen to Your Heart, ne, so voll da drauf gemünzt und alles. Aber ich komme mit diesem ruhigen UFO viel besser klar als mit diesem Rage-UFO. Und ich find's auch irgendwie vom Thema her angenehmer. Also es ist zwar immer noch so heartbroken, aber irgendwie. Ja, also auch wenn ich mir das Video so angucke, weißt du, dann fährt er in seinem Porsche so rum und da vorne ist dann so ein Blumenstrauß in diesem Kofferraum, der beim Porsche vorne ist und so. Und es ist eher so dieses Heartbroken mit einem Strauß Blumen als dieses so Heartbroken und so schwarzer Eyeliner liegt in der Ecke wie so kurz vorm Sterben irgendwie Satan-Zeichen hinten dran. Weißt du, ich meine, also so dieses so vermissen.
Vielleicht hat UFO wieder, ich weiß gar nicht, was bei UFO gerade abgeht. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, ne, UFO getrennt, was ist los, so, er war ja eigentlich happy, hat ja sogar ein Kind auch bekommen und eigentlich hat sich alles so dahin geändert, dass ich mich auch dran erinnern kann, dass es schon mal so eine Zeit gab, wo UFO diese Heartbroken Songs hatte und wir dann gesagt haben, so, geil, jetzt kriegen wir auch wieder Happy UFO zu hören. Aber ich glaube, er bewegt sich jetzt wieder sehr, sehr krass in der Richtung. Und ich weiß gar nicht, was da bei ihm privat abgeht, weil es heißt ja auch, dass Nur für dich 2 rauskommen soll. Also dieses Gerücht steht auch so im Raum, hat UFO auch selber so gestreut. Und dieser Song hört sich auch eigentlich schon nach der ersten Single daraus an.
Ja. Und auch, was du eben gesagt hast, dass man davon ausgegangen ist, dass sein neues Signing Kuhai auf dem Song sein sollte. UFO macht ja auch manchmal diesen Move, dass er so ein V2 zu einem Song rausbringt. Neulich hatten wir ja den Song Say Goodbye V2 im Podcast, der in der Ursprungsversion ja eine Nummer nur von UFO war und dann in dieser V2-Version war dann der türkische Rapper Motiv und noch Young Kaffer Küçük Efendi, beziehungsweise eigentlich nur Young Kaffer, auch noch mit dabei. Deswegen kann auch sein, dass da noch was rauskommt.
Was ich gar nicht checke jetzt so an diesem Signing ist, irgendwie wundert's mich, weil UFO so picky war bisher, weißt du, er hatte nur Data Love als einziges Signing bei Stay High und ich meine, das Label gibt's jetzt mittlerweile, seitdem halt UFO auch so krank erfolgreich ist, er hat's ja irgendwie direkt gegründet und hat wahrscheinlich tausende Angebote gehabt und bestimmt auch schon mal Potenzial in irgendwem gesehen und sich Sachen angehört, aber dass er nie jemanden genommen hat. Und jetzt dieses Signing holt, finde ich mega mutig irgendwie. Es passt so ein bisschen dazu, was du schon bei UFO so vermutet hast, dass es so in so eine internationale Richtung auch gehen soll bei ihm. Aber so ganz nachvollziehbar ist es für mich nicht, weil ich glaube auch, oder korrigier mich, aber ich glaube auch im japanischen Markt ist der jetzt ein unbeschriebenes Blatt, oder? Mhm. Also so, der ist 22 Jahre alt, ist aber kompletter Newcomer eigentlich.
Ja, genau. Also der hat auch noch so super wenige Follower und so. Aber ja, du hast auch eben schon so gesagt, mit dieser Internationalisierungsstrategie von UFO. Ich glaube, das ist wirklich so sein neues Ding. Ich habe auch zum Beispiel gesehen, hatte mich auch ein bisschen überrascht, und zwar bei, man sieht ja immer auf Spotify so die stärksten Städte, wo die meisten monatlichen Hörer herkommen bei einem Artist, und bei UFO ist so an dritter Stelle ist Istanbul. Das macht natürlich Sinn irgendwie, UFO hat ja, ne, hab gerade von dem türkischen Feature gesprochen, aber trotzdem hatte ich UFO nicht so wahrgenommen wie ein Rapper, der so, ne, so krass in Istanbul gestreamt wird oder außerhalb von Deutschland. Aber es macht schon alles irgendwie Sinn mit seiner Strategie. Er ist ja auch ein Künstler, der super stark visuell funktioniert durch die ganzen Brand-Collabs, die der da hat, ja. Dann muss man auch sagen, diese ganzen Luxusmarken, die fokussieren sich ja auch gerade voll stark auf den asiatischen Markt, und UFO ist stärker als jeder andere Deutschrapper mit den Luxusmarken verbandelt. Das heißt, wenn er auch ein Standing im japanischen Markt bekommt, dann pusht es auch wiederum diese Einnahmequelle von ihm und sowas, ne? Also irgendwie, es passt alles so ins Bild, und ich glaube, bei UFO, um auch deine Frage zu beantworten, warum dieses Signing, ich glaube, er hat eben dieses Gespür, also das wird sich noch zeigen, aber Data Love war, fand ich, ein gutes Signing. Das hat voll zu UFO gepasst, zumindest in dieser Konstellation. Und wer weiß, wie sich UFO jetzt weiterentwickelt, und vielleicht passt halt Kohai da rein. Der hat halt einen gewissen Klamottenstil, der hat diese getunten Porsches, der hat jetzt dieses Japan-Ding halt so voll stark irgendwie, und ich glaube, da passt einfach Kohai rein. Und abschließender Satz, die Signings von UFO oder das Signing war ja nie so gedacht wie so, ey, ich sign jetzt jemanden mit der Vision, mich zurückzuziehen und das Signing wird größer als ich oder so, sondern eher wie so ein Branding-Sidekick oder sowas, so jemand, der gut neben UFO funktioniert. Und ich glaube, das kann Kohai schon erfüllen.
Ja, mal schauen. Also es wird sich zeigen. Ich bin gespannt, in welcher Erscheinung das jetzt weitergeht bei Stay High und wie die beiden auftreten. Und ja, insgesamt, also sowohl was bei Kohai abgeht, vielleicht flasht auch alle in Deutschland hier die Musik, die er macht. Was bei UFO abgeht, vielleicht droppt er ein Album auf Japanisch oder so. Keine Ahnung, was die sich ausdenken. Data Love war ja sehr lange bei UFO, ist jetzt aber auch schon länger nicht mehr bei Stay High. Und hat ja dieses Jahr sozusagen sein Comeback gefeiert, Reborn. Wir hatten den Song auch mit im Podcast dabei, und mittlerweile sind es jetzt auch schon so, ja, paar Monate, wo er immer wieder Musik droppt, und ich sehe auch regelmäßig irgendwie TikTok-Videos von ihm, jetzt neulich auch mit dem Anzeigenhauptmeister eins gedreht, als die sich irgendwie spontan anscheinend getroffen haben. Und Data Love insgesamt, finde ich, überraschend auch für mich, hat jetzt eine viel sympathischere Wirkung als noch damals zu der Zeit, als er bei UFO war, und ich fand auch Reborn war irgendwie krass aufgezogen, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich jetzt gar nicht mitbekommen habe, was danach noch alles passiert ist.
Ja, muss ich mich anschließen. Ich habe tatsächlich früher Data Love sogar recht viel gehört, auch diese Rage-Sachen von ihm, dieses Ready to Rage oder sowas, so das, ich habe das krass gefeiert, und auch was ich gerade so meinte, Data Love hatte für mich einfach so ein sehr starkes Image. Der war eben dieser sehr junge, keine Ahnung, digitale, crazy Sidekick mit diesen Braids und so neben UFO. Und es war aber so ein starkes Image, was der hatte, was ich fand, hat sich durch seine Stimme, durch seine Lyrics, durch sein Aussehen, alles Mögliche ausgedrückt. Und ich finde seine Wiedergeburt, wenn man mal bei dem Namen bleibt, ja, die er jetzt hat, ich finde, die war so stark inszeniert und ich war so krass begeistert. Aber genau wie bei dir merke ich jetzt, wie mit jedem Release es mir schwerer fällt, das neue Image von Data Love zu greifen. Weil irgendwie ist er jetzt so ein bisschen erwachsener, bisschen cooler. Er hat jetzt nicht mehr diese Braids, sondern so eine schicke Frisur. Er tritt jetzt auf mit so Sonnenbrille, Lederjacke, geht immer schick essen, ist mit irgendwelchen Girls unterwegs und sowas, ja. Trinkt die ganze Zeit Pornstar-Martinis in irgendwelchen coolen Bars und sowas, ja. Aber aus dem Grund ist es für mich so ein bisschen austauschbarer geworden. Also auch sein neuer Song jetzt, der kommt mit einem Hochglanzvideo, wurde, finde ich, sehr gut promoted. Durch die Night heißt der. Das Video dümpelt jetzt bei so 23.000 Views rum. Der Song 87.000. Also bei jemandem wie Data Love, der auch ein starkes Label im Hintergrund hat und eben dieses Ich bin jetzt reborn. So, da fehlt mir irgendwie so dieser Knall. Also ich habe mit ich habe mit einem anderen Effekt gerechnet jetzt, der neue Data Love, als das, was ich jetzt sehe.
Ja, also ich finde, das ist halt so das Problem, was man was ich so vermutet habe, als Data Love bei UFO war. Er war halt immer so krass, UFO hat jetzt das allererste Mal jemanden gesigned bei Stay High und das ist einfach ein 15-Jähriger. Aber du bleibst halt nicht immer dieser 15-Jähriger. Jetzt ist Data Love erwachsen und ich fand, Reborn war krass und ich dachte wirklich, okay, jetzt Data Love kann es schaffen, auch so zu funktionieren. Und ich habe davor immer gedacht, dass das niemals gehen kann, dass Data Love ohne UFO was Besonderes ist. Dann dachte ich, okay, Reborn gut aufgezogen, kann funktionieren. Aber jetzt fehlt da sowas, was so darauf aufbaut. Und ich glaube auch irgendwie, dass so eine Strategie wäre, auch wenn man sich natürlich nicht so hochziehen soll an Leuten, aber so, ich glaube, was ihn spannend machen würde, wenn er jetzt irgendwie mal ein paar Features so aus dem Hut zaubert, weil das hat Data Love eigentlich im Bereich Deutschrap auch bisher kaum gemacht. Also da ist eigentlich noch viel Potenzial und vielleicht ist ja auch Data Love jemand, der halt auch eher so mal für einen Hook oder sowas funktioniert, wie halt damals auf Shot so. Mhm. Und das ist ja auch wirklich einer der größten Hits von UFO und da bin ich gespannt, ob UFO diesen Banger auch beim Hivos Festival spielt und ob er da vielleicht auch irgendwas in Richtung Data Love sagt oder macht und so. Data Love spricht ja schon auch ein bisschen über seine Vergangenheit mit UFO. Neulich hat er irgendwie eine Story gehabt, wo er meinte, ey, am Ende ging es ihm echt richtig, richtig schlecht so zu der Zeit, also gar nicht so explizit über UFO jetzt, aber so, ey, was ging bei dir in der Zeit, bevor du Reborn warst sozusagen und frag mich da, wie UFO damit umgeht bei seinem Auftritt, denn wir gehen ja auch aufs Heroes Festival in Hannover.
Ja, ich bin auch schon richtig hyped, muss ich sagen, also Heroes Festival war letztes Jahr ja wirklich eins meiner absoluten Highlights, muss ich sagen, also nicht nur wegen dem Line-Up, weil das halt auch da krass war, sondern es war einfach, fand ich, so ein richtig gut organisiertes Festival, wo so die Stages waren perfekt aufgebaut. Es gab so draußen Stage und drin, also ich spreche jetzt vom Heroes in Hannover. Es war so ein natürlich, so ein guter Fluss, wie man von A nach B kommen konnte und ne, nicht so ein Gedränge überall irgendwie. Also hab's einfach als so richtig schönes, angenehmes Festival-Erinnerung. Und dieses Jahr sind wir auch wieder da. Ich bin krass gespannt, also weil, wie du gerade gesagt hast, UFO ist im Line-Up. Shirin David, die haben wir dieses Jahr sogar schon gesehen, auch 1999. Aber dann auch so zum Beispiel Jizzes, so voll wild irgendwie. Savage ist dabei. Samra bin ich auch schon sehr gespannt. Den habe ich noch nie live gesehen. Reezy, Agu und. Also wirklich so alles, was ja Rang und Namen im Deutschrap hat. Und ich muss sagen, wirklich auch so aus Deutschrap-Sicht so mit das geilste Line-Up dieses Jahr von einem Festival.
Ja, also auch, weil so Rap-Car und also weißt du, du hast so die großen Namen, die du jetzt gerade schon genannt hast. Aber ich finde so selbst bei den kleinen, bei den kleineren Namen sind noch so voll die Bretter irgendwie mit dabei. So und auch, dass so jeder Geschmack abgedeckt ist, egal ob das jetzt Rap Cars, Rotzer und Dondon, Ikimel und so. Also es geht in so ganz verschiedene Richtungen insgesamt. Cool. Und falls ihr noch ein Hotel in Hannover sucht, dann haben wir was für euch. Wir sind nämlich beim Intercity Hotel und haben eine Partnerschaft. Und Intercity Hotel gibt's am Hannover Hauptbahnhof direkt zwei sogar. Das heißt, selbst wenn es irgendwie knapp vom Platz wird, hat man direkt noch anderes Hotel, auf das man gehen kann. Und vom Hannover Hauptbahnhof ist halt der Vorteil, wenn ihr da freitags ankommt, könnt ihr kurz die Sachen da lassen. Und es sind 30 Minuten wirklich von Hoteltür bis zum Festival. Und das Intercity Hotel hat auch noch ein Sommerspecial. Da gibt's bis zu 20% Rabatt. Und wenn ihr euch kostenlos beim Loyalty-Programm registriert, damit dann sogar 30% Rabatt auf eure Buchungen und könnt auch kostenlos Bus und Bahn nutzen das ganze Wochenende. Also perfekt, um zum Festivalgelände zu kommen und auch wieder zurückzukommen.
Dann. Ja. Ja, und ich finde die Intercity Hotels auch echt angenehm. Also wir waren da schon öfters, wer sich zum Beispiel zurückerinnert, als wir in Paderborn zu Besuch waren, da waren wir auch im Intercity und ich finde, die sind irgendwie so ein guter Mix für so junge Leute, da gibt's so eine gute Bar, man kann da auch von da aus irgendwie arbeiten, gutes Frühstück und sowas, aber es ist halt auch trotzdem so schön sauber, ein ordentliches Hotel, also ich bin da immer sehr gerne und es ist halt auch am Bahnhof oder direkt in der Innenstadt, also sehr zentral gelegen. Heißt, check das gerne mal ab fürs Heroes Festival, dann sehen wir uns da und auch falls ihr irgendwie einen Sommertrip dieses Jahr plant, dann kann ich die Intercity Hotels nur empfehlen. Deswegen schaut gerne mal in den Shownotes, da verlinken wir euch wie immer alles zu den Hotels. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem nächsten Thema. Und zwar hat der gute Sido sich mal wieder musikalisch zurückgemeldet, allerdings nicht so, wie man das erwartet hätte jetzt mit einem bekannten Rapper an seiner Seite oder so, sondern auf eine etwas ungewöhnliche Art.
Ja, Sido beweist halt irgendwie, dass er es immer wieder schafft, auch bei der jungen Hörerschaft so am Start zu sein. Und es gibt einen TikToker, ich glaube, man spricht ihn Eldenno aus, vielleicht hattet ihr ihn schon mal auf der For You-Page drauf. Er sagt immer dieses so Ojemine. Und hat wirklich so keine Scham, irgendwie fremde Leute auf der Straße anzusprechen, oft irgendwie mal mit alten Omas und sowas, aber auch immer höflich so insgesamt, so, ne? Also man merkt auch schon, der hat so das Herz am richtigen Fleck. Meiner Meinung nach auch so ein bisschen U18-Humor, manche Videos, aber ich muss schon sagen, der hat's halt schon irgendwie so entertainmentmäßig auch gut drauf und schaue so auch ganz gerne mal so seine Videos an. Da ist schon auch viel Lustiges so mit dabei. Und ich habe es jetzt auch bisher gar nicht so krass verfolgt, aber jetzt dadurch, dass jetzt so diese Sache mit Sido so aufgetaucht ist, habe ich da so ein bisschen mal näher recherchiert, was denn bisher so abging, denn er hat jetzt eine Challenge mit Sido und dieser Challenge geht aber eine andere Challenge voraus und zwar hat er in seiner ersten Challenge einen Top-Kommentar erfüllt, ne? Also Kommentar mit den meisten Likes, irgendwie hat gesagt, so geh nach Südafrika, mach da Bungee-Jumping, chill mit Löwen, alles drum und dran und er ist dann wirklich wegen diesem Kommentar nach Südafrika geflogen und hatte dann irgendwie auch da eine Familie, wo er dann so ein Spendenkonto aufgemacht hat, Spendengelder gesammelt hat, um ja dieser, er war da irgendwie in so einem Armviertel und sowas und um denen was Gutes zu tun. Und hatte da auf jeden Fall so seine Mission und jetzt ist die nächste Challenge gewesen, dass er mit Sido einen Song machen soll, mit ihm ein Konzert machen soll und mit Sido auch in die Top 10 zu gehen. Und dazu haben sie sich jetzt tatsächlich getroffen, er hat das auch die ganze Zeit ein bisschen begleitet, irgendwie dann Sido gesucht, Leute in Berlin angesprochen, ey, wisst ihr, wo Sido ist und so. Und die beiden haben sich connected, ich glaube, er war sogar bei Sido zu Hause und haben jetzt einen Song rausgebracht, Leben, Leben heißt das Ganze und wir hören direkt mal rein.
Von Paderborn bis Kapstadt, ich schau mir den strahlenden Himmel an. Nicht alleine, ich teile es mit dir bei Instagram. Ich hab das Gefühl, ich werde von einem Kind zum Mann. Ich will sehen, ob ich meine Angst überwinden kann. Darum mach ich immer, was ich will, wie Elon Musk. Lass mal gucken, was mein Schicksal noch zu bieten hat. Ich bin mal hier, mal da mit dem und dem macht dies und das. Ich bin grad in Berlin und häng mit Sido ab. Ich möchte lernen, wie man sein Leben lebt. Ein Zuhause voller Kinder mit einer 10 von 10. Ich will jeden Fleck von unserem Planeten sehen. Komm, wir können meine Rakete nehmen. Yeah. Ich lerne fleißig jeden Tag, wie man sein Leben lebt. Tête-à-tête, séparé, Champs-Élysées. Ist doch kein Problem, auch wenn mal was daneben geht. Fehler sind okay.
Yes, also Eldenno und Sido haben den Song Leben, Leben rausgebracht und Ziel ist, Top 10 zu gehen. Und eine andere Wette, die am Laufen hatten davor, war in einem Livestream, dass Sido gesagt hat, wenn der Song Platz 1 geht, dann darf Eldenno ihn so als Talahon einkleiden und Sido muss ein Foto davon machen. Im Moment sieht's schlecht danach aus. Irgendwie Song ist, glaube ich, aktuell auf Platz 29. Das höchste war auf Platz 19 in den Spotify-Charts. Also es sieht gerade weder nach Top 10 noch nach Platz 1 aus. Aber trotzdem natürlich insgesamt stark, was da abgeht, so streamingmäßig. Yes, genau.
Ja, aber so schlecht sieht's gar nicht aus, finde ich, weil ich habe jetzt mal geguckt und die sind gerade bei 800.000 Streams. Also natürlich verglichen mit Gesamt Spotify Top Songs hier Charts oder sowas, ja, ist natürlich noch nicht so stark, aber 800.000 ist schon nicht schlecht und ich meine, geht's bei dieser Wette um die Top 10 der offiziellen deutschen Charts, dann kann es ja sein, dass es auch noch andere Einflüsse hat, die wir gerade nicht anhand der Spotify-Streams messen können.
Genau, also eigentlich geht's um die offiziellen deutschen Charts und ich glaube, wenn du so keinen Bundle rausbringst, dann ist es schon sehr, sehr schwer, wenn du jetzt bei Spotify gerade auf Platz 29 bist, dann am Ende Top 10 zu gehen in den offiziellen deutschen Charts. So.
Ja.
Weil meistens ist dann eher so, dass du so vielleicht auch bei Spotify auf Platz 8 bist und dann aber am Ende so in den offiziellen deutschen Charts nur auf Platz 14 bist, weil noch irgendwas, ne, jemand hat einen Bundle rausgebracht, Künstler sind noch auf Radio stärker unterwegs und so.
True, ja, ja. Und ich meine, zum Beispiel diese Woche hat zum Beispiel auch noch Luciano und Yazeeq released. Starboy heißt deren neue Nummer und die ist zum Beispiel jetzt bei über 1,8 Millionen schon. Also das ist schon ordentlich dann, wenn man es vergleicht so direkt, aber ist natürlich auch ein ganz anderer Song. Also
ja. Ja, das ist ja eigentlich mehr so ein Spaßsong. Muss auch sagen, musikalisch holt mich das jetzt überhaupt nicht ab. Man hört sehr, sehr krass raus, dass Sido, finde ich, auch einen Text geschrieben hat.
Ja,
ne?
Also safe. Das ist auch bei Eldenno, ne? Also auch
ja,
sein
ja,
Part.
Ja, das meine ich ja. Und insgesamt hört sich's auch an wie so ein klassischer Sido-Hit, aber auch irgendwie auf eine, also ne, so irgendwie als, das Lied hört sich an, als hätte Sido schon mal vor 10 Jahren genau dieses Lied released und damit irgendwie Top Ten gegangen wäre, so ungefähr. Also es hört sich wie so ein bekanntes Lied für mich an.
True, ja, ja. Ich meine, wir werden es mal beobachten, ob das Ganze jetzt in die Top Ten kommt oder nicht. Aber Sido ist auch eine gute Überleitung zu unserem letzten Thema von heute. Und zwar haben die Kollegen von hiphop.de einen Beitrag gepostet mit den 20 europaweit meistgestreamten Rappern. Und da sind selbstverständlich auch Deutschrapper dabei. Weil ihr die Liste jetzt nicht seht und ich euch erzähle, was ihr hier vor euch in vor eurem geistigen Auge haben sollt. Es ist quasi eine Liste mit 20 Positionen. Auf der 1, der beste Rapper mit den meisten Streams aus Europa, hat 9 Milliarden Gesamtstreams. Und auf Platz 20 ist mit 3,7 Milliarden Streams der, in Anführungszeichen, schlechteste Rapper, natürlich nur auf Spotify-Streams bezogen. Und mit den 3,7 Milliarden Streams auf Platz 20 können wir auch direkt reinstarten, denn das ist Sido. Und wenn man sich mal die restliche Liste so ein bisschen anguckt, ne, da sind halt dann spanische Artists, italienische Artists, französische, österreichisch, wegen Raf Kamura und so, ne. Und ich will euch jetzt nicht langweilen mit der kompletten Liste, deswegen überspringe ich mal so ein paar Plätze und pick mal ein paar raus, die ich spannend finde, von hinten nach vorne. Und zwar, wie gesagt, auf 20 ist Sido mit 3,7 Milliarden Gesamtstreams. Dann ist auf Platz 16 ist Jizzes mit 4,2 Milliarden. Auf Platz 13 kommt UFO mit 4,4 Milliarden, auch stark. Direkt gefolgt, also auf Platz 12, Luciano mit 4,9 Milliarden. Dann mal ein Internationaler, den ich gerne mal erwähnen möchte, und zwar auch wiederum ein Platz vor Luciano, Central C mit 5,6 Milliarden. Und wenn wir dann einen weiteren Sprung machen auf Platz 8, also ein paar Artists überspringen, dann kommen wir zu Capital Bra mit 5,7 Milliarden Streams. Direkt danach auf Platz 7 ist Raf Kamura mit 6,5 Milliarden Streams und an der Spitze, zumindest was die deutschen Artists angeht, und auf Platz 5 der europäischen Artists ist Bones MC mit 7,2 Milliarden Gesamtstreams auf Spotify. Also richtig, richtig heftig, muss man sagen.
Ja, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Bones mittlerweile an Capi und Raff vorbeigezogen ist. Also ich wusste, dass Capi sehr, sehr lange Platz 1 war und dann Raff halt der deutschsprachige Künstler mit den meisten Streams war. Aber das mit Bones habe ich irgendwie komplett verpasst, dass der da jetzt so an der Spitze thront und der auch wirklich mit einem guten Abstand von 700.000 Streams zu Raf Kamura.
True. Aber ich muss auch sagen, also als ich mir dann so die vor allem die deutschen Namen nochmal angeguckt habe, muss ich schon sagen, dass es irgendwie auch Sinn macht, weil Bones halt einfach übel lange jetzt schon dabei ist und übel lange auf einem richtig krassen Level dabei ist. Also der hat nie eine riesengroße Pause gemacht, hat nie jetzt so komplettes Flop-Jahr gehabt, wo gar nichts abging, sondern der hält einfach so ein starkes Level die ganze Zeit und mit den neuen Releases befeuert er ja auch, dass man irgendwie immer noch sowas hört wie Ohne mein Team oder was weiß ich. Also der ist einfach seit 10 Jahren oder so Top-Level und deswegen macht es schon Sinn.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, obwohl er so wenig Solo-Alben auch released hat in diesen letzten 9 oder 10 Jahren, wo er so erfolgreich war, war ja eigentlich nur Hollywood und Hollywood Uncut, so diese Ausnahmen und ansonsten Collabo-Alben. Also das ist schon auch sehr, ja, sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Aber was mich auch am meisten eigentlich an dieser Liste überrascht hat, ist, wie stark die deutschsprachigen Artists insgesamt sind. Also ein Drittel von dieser Liste insgesamt, 7 inklusive Raf Kamura, sind deutschsprachig. Und das ist halt schon stark, mehr als irgendwie alle anderen. Also aus UK sehe ich 4 in dieser Liste zum Beispiel. Und die machen ja englische Musik, also völlig überraschend. Ja. Ne? Aus Frankreich auch nur 3, obwohl man ja auch immer sagt, so von wegen, ja, die Deutschen kopieren nur das, was die Franzosen machen und so. Aber irgendwo macht es natürlich auch Sinn, weil durch den, ne, Deutschland ist das größte Land in Europa, glaube ich, von den Einwohnern her. Und dann hat man natürlich auch noch österreichischen Markt dazu und auch Schweiz einen Teil davon, die natürlich alle offen und empfänglich für deutschen Rap sind.
True. Ja, stimmt. Das hat mich aber tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil zum Beispiel, ich hätte ja einen englischsprachigen Artist hervorgehoben, und zwar Central C. Der ist auf der Liste auf Platz 11, also kurz über UFO, Luciano, aber eben ein ganzes Stück hinter zum Beispiel Capi, Raf, Bones und so. Und der ist zwar noch nicht so lange mit dabei, auf jeden Fall, den gibt's ja erst so seit 3 Jahren oder sowas, ja, aber der hat halt 37,5 Millionen monatliche Hörer. Dann, wie du gerade gesagt hast, rappt er in einer Sprache, die man weltweit hört. Dann hat er internationale Hits wie dieses Doja oder Sprinter mit über 700 Millionen Streams, Features mit J. Cole, mit Drake und, keine Ahnung, 1000 anderen und so. Und irgendwie dachte ich so, diese Sachen zusammen, also dieses internationale, dieses Vernetztsein und sowas, dass das einfach auf so ein ganz anderes Level hebt, aber so direkt einfach. Aber ja, anscheinend.
Ja, stimmt. Also so gerade, was du sagst, so mit den 37 Millionen monatlichen Hörern, das ist dann schon heftig. Aber gut, wenn man noch nicht so lange dabei ist. Und die anderen Artists, die wir hier in der Liste haben, sind halt, ne, so ein Jizzes, der hat jetzt auch seit knapp 10 Jahren seine Erfolge. Kappi, seit 2017 geht's richtig bei ihm ab. Ruff Bones, gleiches Level wie Jizzes. Luciano, natürlich hat er jetzt in den letzten 2 Jahren seinen Mega-Hype gehabt, aber der released ja auch seit 2017 halt durchgängig. Und ich glaube, UK K-Rap irgendwie, ne, ich glaube viele, also ich kenne mich echt gar nicht aus, bin da nicht so tief in der Materie, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor, also dadurch, dass man jetzt auch nie so viel von UK-Rap insgesamt mitbekommen hat, dass die Leute dort auch immer sehr viel US-Rap halt gehört haben, ne, und deswegen UK-Rap auch nie so richtig groß geworden ist und halt erst jetzt in den letzten Jahren durch so Leute wie Central C und bei Spanien und Italien, wo man ja auch ein paar Leute in der Liste hat, ist halt auch einfach Rap nicht ganz so die highest priority Musikrichtung, ne?
Ja, true. Die haben halt auch noch andere gute Musik, das stimmt. Aber ja, es macht schon auch Sinn irgendwie so ein bisschen das Central C, weil weißt du, was ich mir so denke, so Central C, der hat zwar so ein paar richtig krasse Hits, aber wenn ich mir so überleg, so einer von Millionen Bones Fans irgendwie, der hat halt so 20 Lieder von dem in seinen Playlisten. Und es geht ja dann, also das ist dann so ein monatlicher Hörer, der aber so 20 Bones-Lieder hört, was ja dann wiederum Streams sind, die auf Bones kommen. Und bei Central C halt dann eine viel, viel mehr Hörer, aber weniger Songs, kann ich mir vorstellen. Ja, und dann natürlich noch die Zeit, die Bones dabei ist. Also, ne, so könnt ihr ein bisschen erklären. Aber ja, also insgesamt sehr spannende Liste, finde ich. Sehr, sehr interessant, mal so diesen Vergleich über Länder hinweg zu sehen. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der Folge. Danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir werden nächste Woche weiter berichten, was sich da noch aus diesem ganzen Farid versus Mois Ding ergibt. Ob UFO was Neues herausbringt mit seinem japanischen Signing oder auch ob El Denno und Sido es schaffen, in die Top 10 zu kommen. Also nicht vergessen, diesem Podcast zu folgen und wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Bis nächsten Montag, macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns.